Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Was die Talkshow ist, das wissen Sie nicht und das wissen wir eigentlich auch nicht so ganz genau.
Dietmar Schönherr, der offiziell erste bundesdeutsche Talkmaster mit einem interessanten Bekenntnis. Inzwischen ist es wohl geklärt, was eine Talkshow ist. Spätestens mit der neuesten Talkshow-Studie von Bernd Gebler müsste es klar sein. Ich fragte beim Autor nach und beim ARD-Talkshow-Verantwortlichen Thomas Baumann. Außerdem gleich mehr zum neuen Digitalradio-Standard DAB+, denn Sie hören seit dem 18. August auch dieses Programm Radio 1 über DAB+. Außerdem ein kurzes Statement, eine Innensicht zu einem Verbot des Wahlwerbespots der NPD im RBB-Fernsehen. Und das alles natürlich wie immer
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, den Sie mit allen Hörfunkprogrammen und mit dem Funkhaus Europa seit dem 18. August auch im Digitalradiostandard DAB+ in Berlin-Brandenburg hören können. Offiziell startete DAB+ bereits am 1. August. Der Südwestrundfunk hat angekündigt, auch seine Hörfunkprogramme auf DAB+ umzustellen und weitere Radios folgen. Ich begrüße jetzt am Telefon den Leiter des Instituts für Nachrichtentechnik der TU Braunschweig und das Mitglied der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs von ARD und ZDF, Professor Dr. Ulrich Reimers. Ist damit der Durchbruch nun endlich gelungen?
Das wissen wir noch nicht. Denn der Durchbruch kann ja nur kommen, wenn wir tatsächlich genügend Zuhörerinnen und Zuhörer davon überzeugen können, dass es sich wirklich lohnt, einen DAB-Plus-Empfänger neu zu kaufen, den vermutlich außer mir in Deutschland kaum jemand hat. Ich habe meinen am 1. August gekauft. Wir müssen also wirklich eine große Zahl von Zuhörerinnen und Zuhörern ermutigen, denn wir haben es zu tun mit mehr als 200 Millionen UKW-Empfängern in den deutschen Haushalten. Und die Frage lautet ja, gibt es eine Perspektive, dass diese 200 Millionen Geräte irgendwann durch DAB-Plus-Geräte ersetzt werden werden? Und der Durchbruch ist daher erst in Jahren wirklich festzustellen.
Im Hintergrund ist leichte Musik zu hören. Das ist vermutlich nicht DAB, denn Sie hat mir verraten, dass Sie Internetradio-Fan sind. Warum haben Sie sich dann doch ein DAB-Plus-Gerät gekauft?
Na, aus Interesse. Denn DAB-Plus am 1. August eingeführt, nach vielen, vielen und langen und schwierigen Diskussionen, auch gerade über die Finanzierung und damit also Diskussionen auch im Kreise der Kommission, die diese Gebühren festsetzt, hat mich dann schon dazu motiviert zu sagen, am Start muss auch ich dabei sein. Hier in meinem Büro würde DAB+ auch nicht funktionieren und insofern steht die Alternative im Moment gar nicht im Raum, sondern ich höre eben, gerade auch wenn ich hier nachmittags oder abends alleine arbeite, gerne Jazz und da gibt es ein wunderbares Webradio-Angebot, das ich an vielen Stellen meines häuslichen und beruflichen Umfelds übers Internet nutze.
Wenn ich ähnliche Motive habe und zurzeit gibt es, glaube ich, ganz günstige Empfänger, so um die 50 Euro, da ist man schon dabei. Wir sind alles Fachleute. Warum sollen denn diese 200 Millionen Gerätebesitzer oder die 200 Millionen Geräte haben, ich habe allein 14 zu Hause, die UKW-Empfangen, warum sollen die denn umsteigen, wenn sie noch nicht mal zum Beispiel diese Musik hören können, die bei ihnen im Hintergrund läuft?
Nun ja, die Frage, warum hört ein Mensch Radio, ist ja, glaube ich, relativ klar. Es kommt ihm auf das Programm und da in vielen Fällen auch auf die Musikfarbe an. Und wenn man sich jetzt diesen neuen DAB+-Standard in seiner jetzigen bundesweiten Ausprägung anschaut, dann kann man da zum Beispiel Programme wie Klassikradio hören, die es in vielen Teilen der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gibt. Oder ein Programm, das bisher über Satellit, über Internet empfangbar war, nämlich das Programm D-Radio Wissen, das ich auch tatsächlich bisher immer nur übers Internet hören konnte und das jetzt über DAB+ eben in den Ausbaugebieten auch wirklich verfügbar ist.
Sie sind Techniker, Sie kennen also ganz genau auch den Unterschied zwischen DAB und DAB+. Ist denn mit diesem Plus, dahinter verbirgt sich ja eine stärkere Kompression, das jetzt behoben, was bisher alle zögern ließ, DAB zu kaufen?
Nein, das sicherlich nicht. Sondern da hat es eine Vielzahl von Veränderungen gegeben, die hoffentlich dazu führen werden, dass Zuhörerinnen und Zuhörer sich für dieses System entscheiden. Zum Beispiel eben, dass das Programmangebot privater Programmanbieter und öffentlich-rechtlicher Programmanbieter jetzt bei DAB Plus verfügbar ist, was wiederum eine Folge dieses Plus im Namen ist, denn mit der höheren Kompression passen nun einfach mehr Programme in denselben Übertragungskanal und damit wird es pro Programm auch preiswerter und damit wird es auch gerade für private Programmanbieter erschwinglicher.
Aber das Problem war doch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man, wenn man sich für DAB entscheidet, wurde also früher gern damit geworben, die Klangqualität würde sich verbessern. Das ist nicht der Fall gewesen. Hier wird also sehr stark eben komprimiert. Teilweise hören sich diese Programme schlechter an als über UKW. Dann die Fahrgeräusche zum Beispiel im Auto sind stärker als mögliche Vorteile von DAB oder DAB+. Warum soll man denn wirklich jetzt umschwenken von UKW auf DAB+. Welche Argumente sprechen dafür und wo würden Sie sagen, also die Zielgruppe, die so Radio hört, sollte lieber sich ein Webradio kaufen oder klassisch FM hören?
Also fangen wir mal als allererstes mit diesem Oder an. Wenn Sie heute Radioprogramme, nehmen wir mal ruhig die öffentlich-rechtlichen Radioprogramme hören wollen, dann stehen als Übertragungswege zur Verfügung das Thema UKW. Das reicht aber nur eben regionalweit und damit können Sie auch nur eine begrenzte Zahl von Programmen empfangen. Gehen Sie aber auf Satellit, empfangen Sie alle öffentlich-rechtlichen Radioprogramme, die in Deutschland ausgestrahlt werden. Im Kabel haben Sie viele Radioprogramme. Sie haben im Internetradio eine wirklich wahnsinnig große Auswahl, sodass dieses DAB Plus sich im Wettbewerb befindet zu einer Vielzahl anderer alternativer Übertragungswege. Und wenn man jetzt die Frage stellt, warum DAB+, dann muss man das aus der Sicht der unterschiedlichen Marktpartner betrachten. Beispiel, das Deutschlandradio ist bezüglich seiner UKW-Verbreitung der Programme in Deutschland wirklich schlecht ausgebaut. In meiner Heimat kann ich die beiden Deutschlandradio-Programme Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur empfangen, aber die Radio wissen, wie vorhin schon gesagt, nur übers Internet. In vielen Regionen Deutschlands kann ich nicht mal Deutschlandfunk oder D-Radio Kultur über UKW empfangen. Also hat Deutschlandfunk eine ganz klare Motivation. Verbreitung verbessern, Programme hörbar machen in Regionen, wo es bisher nicht gehört werden konnte. Private Anbieter, Klassikradio als Beispiel, möchten ebenfalls in weiten Teilen Deutschlands gehört werden, haben aber keine UKW-Frequenzen, denn die UKW-Frequenzen sind nicht ausgeblutscht, ausgebraucht, aber es ist nur noch wirklich wenig Platz, um beim UKW-Frequenzbereich noch weitere Hörfunkprogramme unterzubringen. Also haben diese Programmanbieter auch da eine Motivation, auch im Auto, auch unterwegs gehört werden zu können mit ihren Programmen und sehen eben DAB Plus als den Weg an. Aus der Sicht der Zuhörerinnen und Zuhörer ist die Frage eine andere. Da ist die Frage meiner Meinung nach nicht etwa, ist die Tonqualität besser oder vermeide ich die Störgeräusche, die es ganz selten bei UKW mal gibt, sondern da ist schlicht und ergreifend die Frage, erstens, gibt es Programme, die ich sonst nicht hören könnte und zweitens, gibt es vielleicht Zusatzinformationen wie bessere Verkehrsdurchsagen und so weiter, von denen ich mir ganz unabhängig vom eigentlichen Radiokonsum einen Nutzen verspreche.
Also das ist ein Appell eigentlich an die Radiostationen, nicht nur das UKW-Programm zu transportieren, sondern vielleicht dann doch endlich mal neu zu denken?
Wenn wir nur die heutige UKW-Landschaft über DAB Plus abbilden, ist der Ansporn für Zuhörerinnen und Zuhörer auf DAB Plus umzusteigen gegen Null. Wenn wir darüber hinaus die Versorgungsqualität, die technische Verbreitung nicht professionell gestalten, wenn wir also erleben, dass zum Beispiel wie in meinem speziellen Fall ich in meinem Büro DAB Plus nicht empfangen kann, zu Hause geht es, dann gibt es ebenfalls Restriktionen, wobei dann informierte Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwann sagen werden, was soll das? Insofern gibt es eine große Zahl von Facetten, die alle gleichzeitig angefasst werden müssen. Und eine ganz wichtige Facette ist die Bewerbung für die Geräte. Am 1. August, als ich mir mein Gerät gekauft habe, war dies das einzige Gerät im ganzen Geschäft. Und der Verkäufer hat mich ernsthaft gefragt, ob ich das wirklich will oder ob ich nicht lieber noch ein Internetradio kaufen möchte. Wir müssen uns also dann auch wirklich in der Ansprache der Kundinnen und Kunden Mühe geben, aber dann muss es auch wirklich überzeugende Argumente geben, mit denen man die Kundinnen und Kunden erstens auf DAB Plus aufmerksam macht und zweitens sie dann auch überzeugen kann, sich ein entsprechendes Gerät zu kaufen. Und zwar nicht eines, sondern in vielen Fällen, Sie haben 14, so viel habe ich bestimmt auch, brauchen würde ich wahrscheinlich 6.
Aber dennoch der Appell an die Radiostationen ist ja dann auch verbunden mit erhöhten Kosten. Denn also Simulcast auszustrahlen ist zwar auch schon teuer, aber wahrscheinlich nicht so teuer, aber ein Programm originär für DAB zu entwickeln, mit Zusatzinformationen zu versehen und so weiter. Die Privaten kalkulieren sehr genau. Sie sagen sich, sie gewinnen keinen Hörer, vielleicht dadurch mehr, wenn sie investieren. Aber sie gehen momentan in einer kleinen Gruppe dieses Risiko ein. Die Öffentlich-Rechtlichen sagen sich, ja, die KEF sollte die Gelder freisetzen. Sie haben sie eingefroren und dann freigegeben, aber vielleicht reicht das ja gar nicht.
Also wir können natürlich in der Kommission, die diese Gebührenentscheidungen trifft, nur Dinge, die von Seiten der Rundfunkanstalten auch tatsächlich als Bedarf angemeldet werden, prüfen und dann entweder anerkennen oder ablehnen oder mit Einschränkungen anerkennen. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, wir sagen euch jetzt, was passieren muss. Und was bereits passiert ist, ist, dass wir nun tatsächlich die Kosten der technischen Verbreitung von DAB Plus als Bedarf anerkannt haben. Gleichzeitig hat aber auch zum Beispiel das Deutschlandradio ein neues Programm gemacht, ein Wissenschaftsprogramm, meines Wissens nach das einzige in Deutschland, D-Radio Wissen, das ist ein neues Programmangebot. Wir hören von privaten Programmanbietern, die extra neue Programme gemacht haben, um eben im DAB Plus neue Angebote schaffen zu können. Wir werden jetzt sehen, inwieweit sich die ARD auch zu diesem Schritt versteht.
UKW gibt es 60 Jahre, über 60 Jahre inzwischen im deutschen Radio. Wie lange wird DAB Plus bestehen bleiben? Lohnt also tatsächlich heute die Investitionen als Hörer umzusteigen? Oder muss er damit rechnen, dass die Radios wie bei DAB den neuen Standard, möglicherweise der auch mal kommen wird, gar nicht empfangen können?
Das ist eine ganz heikle Frage, denn natürlich haben alle Programmanbieter sich selber Ziele gesetzt. Und natürlich hat ein privater, ein kommerzieller Programmanbieter sich ein Ziel gesetzt im Sinne von, wie lange mache ich, unter welchen Randbedingungen bei DAB Plus mit und welche Zuhörerinnen und Zuhörerzahl muss erreicht werden, wenn ich mir das nächste Mal die Frage stelle, ob ich dabei bleibe. So, da gibt es eine Zahl, die auch publiziert worden ist, Ende 2015, 15 Millionen Endgeräte im deutschen Markt in Betrieb. Das ist so eine Zielvorgabe. Wenn das nun nicht erreicht wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass private Programmanbieter durchaus sagen, es rechnet sich für uns nicht, wir steigen wieder aus. Und insofern ist das jetzt eine sehr kritische Frage und eine sehr kritische Periode. Diesmal bei DAB Plus muss, anders als bei damals DAB in der ersten Anlaufphase, es wirklich gelingen, rasch nennenswerte Zahlen von Zuhörerinnen und Zuhörern zu gewinnen, nennenswerte Zahlen von Geräten zu verkaufen, damit alle bei der Stange bleiben.
Meint Professor Dr. Ulrich Reimer, er ist der Leiter des Instituts für Nachrichtentechnik in Braunschweig und Mitglied der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Und möglicherweise gibt noch die internationale Funkausstellung Anfang September einen Schub. Manchmal klappt's ja mit den technologischen Entwicklungen durch solch eine Messe. Bleiben wir optimistisch als Grundtendenz, Herr Reimers?
Verhalten optimistisch. Und es muss jetzt sein. Wir müssen es jetzt hinkriegen oder es ist ein für alle Mal erledigt.
Holding out, she knows what I'm about. I start to play the silent card. Medien, Politik.
Der RBB wird einen Wahlwerbespot der NPD in seinem Fernsehprogramm nicht ausstrahlen, so war es kürzlich zu lesen. Das ist ein Novum in der Geschichte der Wahlwerbespots. Frage an den RBB-Sprecher Justus Demmer. Mit welchen Gründen lehnt der RBB das ab?
Weil wir zu der Überzeugung gekommen sind, dass mit diesem Werbespot eine Straftat begangen wird, dass das Volksverhetzung ist, was darin gesendet wird. Und deshalb haben wir gesagt, wir strahlen das nicht aus.
Aber nun wird ja Wahlwerbung grundsätzlich vom restlichen Fernsehprogramm getrennt. Da heißt es ja immer, davor und danach für die Inhalte sind die Parteien selbstverantwortlich. Der RBB würde doch nur die technische Plattform bilden und hat somit auch keine Verantwortung, oder? Also hier würde sich die NPD dann, wenn es die Rechtsauffassung gibt, eigenverantwortlich strafbar machen. Warum entzieht sich der RBB hier nicht ganz einfach?
Es ist ja Wahlwerbung und was Werbung darf, da sind die Grenzen ja schon weit gesteckt. Tatsache ist, dass wir uns mit dieser Abgrenzung davor schützen, dass wir zum Beispiel auch Unsinn senden müssen in Wahlwerbespots. Aber wir senden eben nichts, was strafbar ist. Das tun wir nicht.
Nun gab es ja eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Berlin, die dem RBB Recht gibt. Ist das nun das letzte Wort oder ist zu vermuten, dass die gerichtliche Auseinandersetzung weitergeht?
Die NPD hat da sicher was gegen. Das hat sie auch angekündigt, dass sie da Rechtsmittel einlegen möchte. Das ist ihr ja natürlich auch freigestellt. Wir gehen da wohlgemut mit in die nächste Instanz.
Das ist ja nun kein Einzelfall insofern gewesen, als dass es schon mal, ich glaube, das war 1989 zu den Abgeordnetenhauswahlen, dass die Republikaner einen Wahlwerbespot platzierten. Die Musik war Spiel mir das Lied vom Tod und man sah türkische Mitbewohner. Da gab es auch einen riesengroßen Eklat. Und der OAB, kann ich mich erinnern, hatte Ende der 90er Jahre heiß diskutiert, ob man überhaupt grundsätzlich Wahlwerbung im Programm aufnimmt. Also solche Konflikte könnte man doch vermeiden, Wahlwerbung grundsätzlich abzuschaffen.
Ja, damit würde sich der Sender einfach machen, schlanker Fuß sozusagen. Nur wir sind auch der festen Überzeugung, dass Wahlwerbung im Fernsehen einen wichtigen Beitrag leisten kann zur politischen Meinungsbildung in einem Wahlkampf. Und deshalb entscheiden wir uns dafür, oder haben wir uns jetzt dafür entschieden, wie auch bei den vorangegangenen Wahlen, den Parteien Sendezeit zur Verfügung zu stellen.
Nun gibt es aber auch die gegenteilige Auffassung. Wahlwerbefachleute sagen sogar selbst, also auch auf die Wahlplakatierung sogar bezogen, ganz zu schweigen von der Wahlfernsehwerbung, dass das alles unnütz sei. Das würde lediglich darauf aufmerksam machen, dass überhaupt Wahlen sind. Aber die Wahlbotschaften, die transportiert würden, würde sowieso keiner glauben oder zumindest jedenfalls nicht in dem Umfang, wie man es selber vermuten würde. Warum macht der RBB nicht einfach Folgendes, alle Wahlwerbespots raus, die Zeit, die dabei frei würde, für redaktionelle Wahlinformationen freiräumen?
Ich denke, dass das auch passiert. Nur es sind zwei wirklich getrennte Dinge. Das eine ist die Wahlwerbung, wie Sie sagen, dafür sind die Parteien verantwortlich. Das andere ist das Programm des RBB, dafür sind wir verantwortlich. Und da spielt natürlich der Wahlkampf eine große Rolle, aber dann nach redaktionellen und journalistischen Maßstäben geordnet.
Sie haben es angedeutet, möglicherweise geht die gerichtliche Auseinandersetzung weiter. Gibt es jetzt schon Überlegungen, was passieren würde für den Fall, dass ein anderes Gericht die jetzige Gerichtsentscheidung aufhebt?
Der RBB hat sich da ja deutlich erklärt, wir wollen diesen Spot nicht senden und wir werden versuchen, das zu vermeiden.
Justus Demmer, RBB-Sprecher zu der Tatsache, dass der RBB sich weigert, einen NPD-Wahlwerbespot zu senden. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin gleich mit dem Service.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und unser täglichen Talk gib uns heute, das ist kein frommer Wunsch von mir, die knappe wöchentliche Sendezeit des Radio 1 Medienmagazins auszudehnen. Das ist eher als Stoßgebet zu verstehen, ausgerufen vom Medienwissenschaftler und Journalisten Bernd Gebler, der sich auch regelmäßig fernsehkritisch im laufenden Programm von Radio 1 zu Wort meldet. Ausgestoßen im Auftrag der Otto Brenner Stiftung der IG Metall, die jüngst mit ihrer Studie zur Bildberichterstattung über Griechenland für Aufsehen sorgte. Nun bekommen die Talkshows im Fernsehen ihre kritische Sicht, Bernd Gebler. Man könnte vermuten, passend zur ARD-Neustrukturierung ab September von Jauch bis Beckmann. Oder ist der Zeitpunkt zufällig?
Der Zeitpunkt ist nicht ganz zufällig, aber es ist nicht nur das Thema. Es geht auch darum, welche Formen, die das Fernsehen heute anbietet, für welche Form der Meinungsbildung geeignet sind. Und insgesamt kann man ja den Eindruck gewinnen, dass sehr viel von den Politikern, ebenso wie von den Journalisten, auf die Talkshow gesetzt wird, als entscheidende Form der Information, der Vermittlung von Politik. Andere journalistische Formen werden eher an den Rand des Fernsehprogramms gedrängt. Und darum war es Zeit, sich mit diesen Talkshows zu beschäftigen, zu sagen, was können sie leisten, aber auch, was können sie nicht leisten.
Aber die Talkshow gibt es ja im bundesdeutschen Fernsehen offiziell seit 73, mit Je später der Abend, mit Dietmar Schöne als Talkmaster, wie es damals hieß. In Wahrheit hat ja auch schon Günter Gauss 1963 Fragen im Fernsehen gestellt. Wo sehen Sie da eine neue Qualität?
Naja, die Talkshow hat natürlich eine große Geschichte. Sie können auch sagen, schon Werner Höfer sprach erst im Radio und dann im Fernsehen mit Journalisten. Es war eine Talk-Geschichte. Die Talkshow hat sich aber sehr stark deutlich formatiert, ist immer mehr optimiert worden zu einem festen politischen Format. Es ist nicht einfach nur ein Gespräch, sondern es gibt ja jetzt diese, ich zähle sie mal auf, von Jauch, der am 11. September, September startet Plassberg, Maischberger, Beckmann, Maybrit Illner und Anne Will. Das definiert sich selber ja als Polit-Talkshow. Der Gestus ist immer, wir laden Leute ein, die ein Meinungsspektrum bieten und zeigen euch, liebe Zuschauer, wie Meinungsfronten zur gesellschaftlichen Realität verlaufen. Und das war eigentlich der Untersuchungsgegenstand. Wie wird gesellschaftliche Realität gespiegelt? Wie eingeschränkt und wie wird das Meinungsspektrum inszeniert, dramaturgisch aufbereitet?
Und Sie haben eine Stichprobe gezogen, 15. März bis 15. Juni. Wie lautet Ihre wichtigste These in diesem Zeitraum?
Naja, die wichtigste Information ist sicher, dass man sagen kann, es ist eine fernsehgerechte Form, die ist auch unterhaltsam, aber gegenüber dem unterhaltsamen Element ist doch der Informationswert relativ gering.
Aber unterhaltsam, Unterhaltung kommt doch von unterhalten, sich unterhalten. Was ist darin schlimm?
Nein, da ist überhaupt nichts schlimm dran und wir sehen ja auch die Interaktionen und wir machen uns im wahrsten Sinne des Bild, ein Bild von dem Personal, von was weiß ich, wie agiert Dirk Niebel, wie gibt er sich staatsmännisch, wie ist Hubertus Heil, was für eine tolle Type ist dieser Porsche-Betriebsrat, der da immer auftritt, was für ein knarziger Mann ist Arnulf Baring, alles das sehen wir. Die Frage ist aber, ob wir bei Themen, nehmen wir so etwas wie die arabische Revolution, die ja weltpolitisch bedeutsam war, die kam in den Talkshows so gut wie gar nicht vor. Zweimal ein bisschen als warnend, ob es ein Vormarsch des Islamismus wäre, vielmehr nicht. Wir haben Talkshows, die ständig thematisiert haben, Dominik Strauss-Kahn. Im Endeffekt das, was wir wissen, was dort bearbeitet wurde, sehr, sehr dünn. Und das ist eines dieser Fazits, dass eigentlich eine Form, die durchaus interessant ist, die man auch mal natürlich benutzen kann, auch sogar, um politische Meinungsfronten zu zeigen, viel zu sehr ins Zentrum der televisionären Politik und Wirklichkeitswiderspiegelung gerät und damit eine noch größere Verzerrung geschieht und die Meinungsbildung eigentlich keine großen Fortschritte damit macht, sondern der Journalismus eingeengt wird.
Und wie gerät nun die Talkshow ins Zentrum? Wird sie nicht einfach nur gern gesehen? Und es passiert automatisch, dass man sagt, also wenn das Quote hat, dann versuchen wir noch eine Talkshow?
Absolut. Sie wird gern gesehen und ist relativ billig zu produzieren, auch wenn die Stars natürlich teuer sind. Aber so ein Format insgesamt, man braucht ja nur ein paar Stühle, man braucht eine ordentliche Redaktion, die Gäste kosten kaum was. Also das ist ein relativ billiges Format. Stellen Sie sich vor, was für eine Anstrengung es bedeuten würde, zu sagen, wir versuchen mal ganz viel Kraft darauf zu legen, tatsächlich um 20.15 Uhr Reportage oder Dokumentation so zu machen, dass sie inhaltlich gut ist, neue gesellschaftliche Felder erschließt, Dinge eine Tiefenbohrung ansetzt in die Gesellschaft, Dingen auf den Grund geht und zugleich womöglich noch von einer gewissen ausreichenden Anzahl von Leuten geguckt wird. Da muss man sehr energisch dran arbeiten, da muss man viel optimieren und das wäre gleichzeitig ein Risiko. Das einzugehen ist man nicht so bereit, stattdessen macht man noch eine Talkshow, noch eine Talkshow, noch eine Talkshow und das ist auch eine Schlussfolgerung, die dann allerdings auf das spezifische Ziel, dass es eben ab dem 11. September so viele gibt. Ich glaube, auf Dauer ist das eine Entwertung der einzelnen Sendung, selbst wenn sie am Anfang im Einzelnen vom Zuschauerinteresse her erfolgreich sein sollten.
Aber übertreiben Sie da nicht, noch eine Talkshow, noch eine Talkshow, noch eine Talkshow. Es ist ja nur noch eine Talkshow, nämlich die von Günther Jauch. Dafür rückt Anne Will auf den Mittwoch und wir haben dann jetzt 5. Man muss ja nicht jeden Tag sehen.
Das ist immer das Argument der Macher. Man muss nie sehen. So kann man auch legitimieren, wenn man zum 10. Mal Pretty Woman wiederholt oder wenn man auf dem entscheidenden 20.15 Uhr Platz die Royals sendet. Man muss natürlich nicht sehen. Die Frage ist aber, was intendieren die Macher und wo liegt ihre Verantwortung? Und jetzt ist es so, dass damit ein Riegel im Programm über die Woche hinweg liegt, wo einfach keine anderen Formen denkbar sind. Und das halte ich für eine große Einschränkung. Zumal, wenn Sie sehen, ich habe das ja verfolgt, dass es immer wieder so Themencluster gibt. In meiner Zeit war zum Beispiel in einer Woche 5-mal hintereinander eine Sendung über die Eurokrise und Griechenland und der Mehrwert, den die 5. Sendung gegenüber der 1. brachte, war doch sehr, sehr gering. Wenn man die Argumente, die gefallen sind, mal so hintereinander aufschreibt, einfach kommt man drauf, es wird kaum mehr argumentiert als das, was so etwa auf eine Viertelseite geht. Und es wird in ungeheurer Penetranz und Redundanz dasselbe erzählt.
Aber das US-Fernsehen kennt ja auch den täglichen Talk da eher als Late-Night-Format. Wie gesagt, man muss ja nicht jeden Tag sehen, aber eine Kontinuität, eine Entwicklung über die Woche hinaus zu versuchen, ist doch erstmal nicht verwerflich. Aber was raten Sie nun der ARD? Lieber wieder eine kippen?
Nein, das würde ich unbedingt raten, einfach um für andere Formen mehr Platz zu machen.
An welche denken Sie da zum Beispiel?
Ich weiß es nicht genau. Ich halte nur den Sendeplatz, ich halte ihn für interessant und er macht das ja sozusagen als ein bisschen stärker als Einpeitscher als andere, aber ich halte den Sendeplatz für Frank Plassberg am Montag, direkt nach dem Sonntag, dann womöglich andere Gäste, andere Themen zu finden, für sehr kompliziert. Ich glaube, er wird es schwerer haben als die anderen. Aber das kann man nicht sagen. Auch Anne Will muss jetzt zeigen, was sie in der Lage ist zu machen, ohne diesen Vorlauf des Tatortes. Also da kann man was streichen, unbedingt. Ich glaube aber auch, dass die Formen schon zu festgefahren sind. Alles ist zu ähnlich. Der Einspieler spielt immer die gleiche Rolle. Ich habe 5 Sendungen über Euro und Griechenland gesehen, ohne eine einzige Untersuchung dessen, was in Griechenland stattfindet. Es gab keine eigene Reportage, obwohl doch die Möglichkeiten, die materiellen, die Ressourcen, die Korrespondenten dazu da wären. Also da muss man viel stärker die Formen brechen, Ungewöhnliches tun, vielleicht mal viel weniger Gäste reinnehmen, Konfrontationen schaffen, vielleicht auch stärker, darauf setze ich, Elemente von Reportage, Untersuchung von interessanten Gegenständen mit Debatte kombinieren und vielleicht die Runden auch mal so besetzen, dass nicht sozusagen mit dem Eingangsstatement im Grunde genommen alles gesagt ist.
Da wollen wir mal hören, was man in der ARD dazu denkt. Ich bedanke mich erstmal beim Medienwissenschaftler und Journalisten Bernd Gebler, der im Auftrag der Otto Brenner Stiftung Talkshows untersucht hat und zu eben gehörten Erkenntnissen gekommen ist. Ja, Ihnen wünsche ich einen mächtigen Download. Diese Studie gibt es frei bei der Otto Brenner Stiftung auf der Internetseite dort.
Man kann nachzulesen. Sie auch als Printexemplar sich dort bestellen.
Oder auch das, alles jedenfalls per Twitter.com Medienmagazin, der Link dorthin, und Ihnen große mediale Beachtung, Bernd Gebler.
Ich danke.
Der Ratschlag eben an die ARD vom Medienwissenschaftler Bernd Gebler nach einer Analyse der Talkshow im deutschen Fernsehen lautete, die ARD wäre besser aufgestellt mit 1-2 Talkshows weniger. Am Telefon jetzt der ARD-Chefredakteur Thomas Baumann. Nehmen Sie diese Studie der Otto Brenner Stiftung ernst oder sagen Sie, ja, das sind Medienwissenschaftler, die sehen ohnehin anders fern?
Das stimmt zwar, Herr Wagner, dass die Medienwissenschaftler anders fernsehen, gleichwohl nehmen wir natürlich Herrn Gebler und seine Studie durchaus ernst. Es wird nur mit Sicherheit nicht dazu führen, dass viele der Forderungen, die Herr Gebler aufstellt, dass wir denen nachkommen. Aber dass das für uns Diskussionsstoff ist und dass wir das nicht abtun, das ist ganz klar.
Vielleicht kommen wir doch gleich mal zu einigen Verbesserungsvorschlägen. Er sagt, er würde viel stärker Formen brechen, Ungewöhnliches tun, vielleicht mal weniger Gäste reinnehmen, Konfrontation schaffen. Dann bemerkt er auch in seiner Studie, dass immer das gleiche Personal vorkommen würde. Kann man da wirklich nicht noch ein bisschen schrauben?
Ja, wir werden schrauben, wobei ich Ihnen wirklich sagen muss, wir tun das nicht aufgrund der Studie von Herrn Gäbler, aber wir haben in der Tat natürlich jetzt mit 5 Gesprächsformaten im ersten deutschen Fernsehen gegenüber 4 in der Vergangenheit schon nochmal einen Unterschied. Und das wird im Kern bedeuten müssen, und das ist eine Diskussion, die wir auch geführt haben ohne die Studie, dass wir innerhalb der einzelnen Formate mehr unterschiedliche Formen zulassen. Das könnte beispielsweise bedeuten, dass die Gästezahl bei Anne Will, die mit ihrer Sendung jetzt am Mittwochabend kommt, dass die stärker differiert, dass es also nicht so ist, wie es am Sonntag war, dass dort in aller Regel 4 bis 5 Gäste sind. Es kann auch mal sein, dass sie sich möglicherweise nur 2 vornimmt. Es ist sogar denkbar, dass sie sich möglicherweise auch nur einen Gast vornimmt. Wir hatten übrigens, was die Studie aus meiner Sicht unterschlägt, auch bislang schon eine durchaus unterschiedliche Zahl oder Formenvielfalt. Wenn Sie sich die Sendungen angesehen haben, die Reinhold Beckmann gemacht hat, dann waren die durchaus anders und auch da war es keineswegs immer so, dass da 4 oder 5 Gäste waren. Faktum ist, wir werden ganz sicherlich, was die Formenvielfalt angeht, bei den Sendungen, mit denen wir ab September jetzt starten, öfters mal gewisse Schemen brechen.
Das setzt ja voraus, dass es so einen Supervisor gibt, jemand, der über alle 5 Talkshows wacht und dann möglicherweise Anregungen gibt, in Anführungszeichen, also dann auch mal dazwischen grätscht, wenn sich was doppelt?
Naja, also Folgendes. Zunächst mal brauchen unsere Redaktionen keinen Supervisor. Das sind alles journalistische Kolleginnen und Kollegen, die sehr, sehr gut wissen, was sie zu tun haben. Es kann natürlich mal passieren, dass bei einer bestimmten Themenlage alle in die gleiche Richtung denken und versuchen, sich auf ein Thema zu stürzen. Das ist dann der Moment, wo ich als Koordinator ins Spiel komme und mit den Kolleginnen und Kollegen der Redaktionen reden werde. Nur man darf sich das nicht so vorstellen, dass Herr Baumann die Themen diktiert, wer was machen darf und die Gäste zuteilt, so wie ich es in der deutschen Presse schon habe lesen können. Das ist eine absurde Vorstellung. Wir sind durchaus intern in der Lage, miteinander gut zu kommunizieren und zu überlegen, da ja nicht alle Sendungen an einem Tag stattfinden. Gott sei Dank nicht. Wir haben ja 5 verschiedene Tage. Welches Thema oder welche Nuance eines Themas passt am besten wohin, welche Gäste stehen für wann, wem zur Verfügung, und dann wird man mit Sicherheit ein Verfahren finden, wie man das vernünftig macht. Wir streben nicht an, Herr Wagner, dass wir in unseren Gesprächssendungen im ersten deutschen Fernsehen letztlich die gleichen Themen bearbeiten. Das ist sicherlich nicht das, was wir wollen. Nur die Vergangenheit hat gezeigt, dass es natürlich gerade die Vergangenheit dieses Jahres hat gezeigt, dass es oft Themen geben kann, die derart überragend sind, dass sie einfach derart viel Gesprächswert auf sich ziehen, dass man eigentlich an bestimmten Themen nicht vorbeikommt. Das war so beispielsweise bei der arabischen Revolution in Ägypten.
Aber da hat Herr Gebler gerade eben gesagt, da gab es nur 2 Sendungen, da hätte er sich mehr gewünscht, komischerweise.
Ja, da irrt Herr Gebler, da hat er einfach nicht richtig gezählt. Es waren also mindestens 3, da habe ich mit ihm auch schon drüber geredet. Und die waren natürlich genau in diesem Zeitraum, als Mubarak zum Rücktritt gezwungen wurde. Wenn Sie Megathemen haben wie Fukushima, die Atomkatastrophe, oder auch den Rücktritt des Bundesverteidigungsministers, Herr zu Guttenberg, dann kann es durchaus sein, dass ein Thema von mehreren Redaktionen bearbeitet wird. Nur dann ist es natürlich wirklich Pflicht, dass wir sagen, trägt es ein Thema, dass wir es in unterschiedlichen Sendungen behandeln, kriegen wir jeweils unterschiedliche Aufhänger für ein Oberthema hin und kriegen wir unterschiedliche Gäste. Also mehrfach das Gleiche hintereinander haben wir nicht gemacht, werden wir auch nicht machen.
Aber nochmal, weil Sie sagten, in der Presse wird falsch spekuliert, wie die Zusammenarbeit mit Ihnen sein wird. Wie muss man sich das denn praktisch dann vorstellen? Gibt es dann so eine Art Brainstorming am Sonnabend, damit Günther Jauch sozusagen nicht das falsche Thema anpackt, was möglicherweise Donnerstag durch Beckmann besser abgedeckt würde? Oder wie läuft das dann?
Naja, Gott sei Dank sind die Kolleginnen und Kollegen der Redaktionen, die reden ja miteinander. Das ist ja so, jeder von denen kann eine Mail schreiben, kann zum Telefon greifen und natürlich sprechen die untereinander auch die Themenlagen durch. Aber jede Redaktion hat das Recht, alles andere wäre auch absurd. Wir haben redaktionelle Freiheit und Autonomie, im Prinzip erstmal auf das Thema zu setzen, das sie für das Beste, für das Relevante hält. Und nur, das kann passieren, wird aber hoffentlich in der Wirklichkeit nicht so häufig passieren, dass im Prinzip mehrere exakt in die gleiche Richtung marschieren. Dann braucht es jemanden, der mit den Redaktionen spricht und sagt, so, jetzt setzen wir uns mal zusammen, also nicht an einen Tisch, sondern am Telefon. Man kann Telefonschaltkonferenzen machen und reden drüber, wie kriegen wir das am besten geregelt, wenn ein Thema wirklich überhaupt so stark ist, dass mehrere zu Recht sagen, wir wollten eigentlich darauf setzen. Das ist ja in der Regel nicht der Fall, der ständig eintritt. Wenn es passiert, dann muss man einfach sagen, gibt es, wenn mehrere sich auf ein Oberthema stürzen wollen, wirklich genug Aufhänger bzw. Einzelthemen zu einem Oberthema, die es rechtfertigen, dass wir mehrfach damit kommen. Und dann sortiert sich vieles, Herr Wagner, schon automatisch, weil Sie bestimmte Gäste auch nur an ganz bestimmten Tagen bekommen, wenn überhaupt. Und das ist dann ein, ich sag mal, Ausleseprozess, wie er auch jetzt schon bei 4 Formaten durchaus ganz gut funktioniert hat. Das heißt, wir stehen ja nicht vor einer völlig neuen Situation. Wir machen im Prinzip etwas Ähnliches, was wir in den letzten Jahren schon gemacht haben, mit dem Unterschied, dass wir jetzt noch eine zusätzliche Sendung haben.
Sie sagen, Sie hätten diese Studie nicht benötigt, aber gibt es vielleicht doch etwas, wo Sie sagen, gut, dass sich Herr Gebler 3 Monate mit den Talkshows beschäftigt hat?
Nein, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich möchte Herrn Gebler da nicht beleidigen oder irgendwie runterziehen. Die Studie, die ich kenne, die hat, sage ich mal, für uns keine wesentlichen neuen Erkenntnisse gebracht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass natürlich auch diese Studie ein gutes Stück weit die Generalthesen, die Herr Gäbler schon seit längerer Zeit vertritt, auch stützt. Darüber möchte ich mich nicht aufregen, aber es ist nun nicht so, dass wir aus der Studie Dinge herauslesen können, bei denen wir sagen, ach, das ist aber ganz besonders interessant, das haben wir noch nicht gewusst und darüber müssten wir nachdenken. Dass wir, sage ich mal, durchaus einer größeren Formenvielfalt, wie Herr Gäbler sie fordert, sehr aufgeschlossen gegenüberstehen, das sagte ich Ihnen schon, aber das ist in der Tat eine Erkenntnis, die wir nicht aus der Studie beziehen, sondern die wir selbst, sage ich mal, intern schon auch so besprochen haben.
Mein Thomas Baumann, er ist ARD-Chefredakteur und vielleicht richtet sich die Studie da tatsächlich an ein anderes Publikum, das kann jeder selbst entscheiden, durch einen Download auf der Seite der Otto-Brenner-Stiftung. Vielen Dank, Herr Baumann.
Bitteschön, Herr Wagner.
Von den Talkshows nochmal zurück hier im Podcast Bonustrack zum Thema Wahlwerbung. Ich hatte es angedeutet, Ende der 90er Jahre war es schon mal ein Thema. Hören Sie aus dem Medienmagazin vom 13. September 1998 zwei Ausschnitte, warum Parteien nicht auf Fernsehwerbung verzichten wollen und rund 50% halten Wahlwerbung für unglaubwürdig. Alle Jahre wieder gibt es die gleiche Diskussion. In den Wochen vor den Wahlen tobt durch bundesdeutsche Zeitungen und Hörfunksendern die Diskussion, ob ARD und ZDF denn unbedingt Wahlwerbespots ausstrahlen müssen. Nur Radio Bremen und der Sender Freies Berlin sind ja per Gesetz nicht dazu verpflichtet. Alle anderen Sender müssen die dürftigen Botschaften von Kohl, Schröder, Gerhard, Fischer und so weiter senden. Das Problem dabei ist, auch die radikalen Parteien von rechts und links sitzen mit drin im Boot, bekommen also auch Sendezeiten zugewiesen. Wie schwierig dabei die Rechtslage ist, zeigten vor einigen Tagen die Urteile aus Mainz und Köln. Das Mainzer Landgericht sah in einem Spot der Republikaner keinen Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte. Das Kölner Landgericht hingegen sehr wohl. In dem Wahlspot wurde die Behauptung aufgestellt, würden Adenauer und Kurt Schumacher noch leben, würden sie heute die Republikaner wählen. Vor ein paar Monaten hatte nun, wir haben ja darüber berichtet, der ORB-Rundfunkrat hatte eine Initiative gestartet, das ORB-Gesetz dahingehend zu verändern, dass der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg nicht mehr dazu verpflichtet ist, Wahlwerbung zu senden. Das ist, wie wir alle mitbekommen haben, nun leider nicht wirksam geworden. Dazu äußert sich jetzt nochmal Werner Runke, ORB-Rundfunkratschef.
Wir bleiben bei unserer Position und das ist auch in der letzten Rundfunkratssitzung nochmal ausdrücklich bestärkt worden. Wir haben uns nämlich zu Gemüte führen müssen, mit welchen Wahlspots rechtsextremistische Parteien versuchen, auf Wählerfang zu gehen. Und das ist schon ganz unappetitlich, was da von diesen rechtsextremistischen Parteien gemacht wird. Wir werden unseren ganzen Einfluss auch im Landtag nochmal geltend machen, wenn dort die Anhörung des ORB zum ORB-Gesetz erfolgt, um klarzumachen, dass ein Ausstieg aus der Wahlwerbung nötig ist. Ich habe nach wie vor den Optimismus, dass im Landtag die Mehrheit da sein wird, um auch in Zukunft den ORB in die Lage zu versetzen, keine Wahlspots, egal welcher Partei, auszusenden. Wenn man sich die Wahlspots, die Werbespots anhört und ansieht, dann ist das ja sowieso nicht unbedingt eine Werbung für diese Parteien, sondern führt eher noch zum Parteienverdruss, was einem da zugemutet wird.
Mit Helmut Kohl startet Deutschland erfolgreich in das 21. Jahrhundert. Sein Kurs bringt uns sicher in die Welt von morgen. Wählen Sie Weltklasse für Deutschland. Wählen Sie CDU und Helmut Kohl.
Auch in Berlin und Brandenburg werden die Zuhörer und Zuschauer nicht von Wahlwerbung verschont. In den Programmen von Antenne Brandenburg und bei 88.8 sowie im ersten Programm der ARD werden die politischen Botschaften versendet. Für die Macher ein Ärgernis, denn die Spots sind meist langweilig und steigern nicht gerade die Einschaltquoten. Oft, wie etwa bei radikalen Parteien, sind sie auch noch ärgerlich bis geschmacklos. Zwar ist der Sender Freies Berlin in der komfortablen Situation, auf Wahlwerbung verzichten zu können, denn laut Gesetz ist der Sender nicht dazu verpflichtet. Der SFB sendet die Spots aber trotzdem. SFB-Intendant Horst Schettle.
Also ich bin der Auffassung, dass solche Spots eine Aktualisierungsfunktion, eine Erinnerungsfunktion in Richtung Wähler an bevorstehende Wahlen hat. und zumindest die Wähler animieren können, sich über die Spots hinaus mit den Programmen, den Vorstellungen der Parteien zu beschäftigen. Vor diesem Hintergrund gehöre ich zu denen, die der Auffassung sind, man sollte diese Sachen nicht verbieten. Dass es da natürlich bei extremen Parteien Probleme geben kann, ist völlig richtig. Aber das kann eigentlich das Grundprinzip nicht in Frage stellen, dass Parteien Öffentlichkeit zur reinen Selbstdarstellung in einer Massendemokratie benötigen, wird für mich nicht durch ein paar kleine Parteien in Frage gestellt.
Die Information, demnächst ist Wahl, mag sich den Zuschauer noch vermitteln, mehr jedoch nicht. Zwar räumten laut einer Umfrage einer Fernsehzeitschrift 28% der Zuschauer ein, dass sie sich durch Wahlspots beeinflussen lassen würden. Die wirkliche Zahl dürfte jedoch weit geringer sein, meint der Politikwissenschaftler Frank Brettschneider von der Uni Stuttgart. Er meint, dass die Spots hauptsächlich Stammwähler in ihren Überzeugungen bestärken würden. Für Brettschneider ist die Entscheidung, Wahlspots freiwillig auszustrahlen, daher völlig unverständlich.
Ich hielt es sogar für sinnvoll, die Sendepflicht für Wahlwerbespots abzuschaffen. Und das wäre leicht möglich, indem man die Rundfunkstaatsverträge verändert. Das ist doch fast lächerlich anzunehmen, dass Wahlwerbespots zu einer politischen Meinungsbildung beitrügen. Was wird denn da an Botschaften verbreitet, selbst bei den etablierten Parteien? Da wird der Kandidat nochmal ins Lampenlicht gerückt. Es wird eine Botschaft oder zwei Botschaften rübergebracht, in der Regel Aufschwung bei der CDU. Wechsel bei der SPD, das sind keine Botschaften, die man nicht auch in den politischen Nachrichtensendungen oder in Sondersendungen zu hören bekommt. Also die Wahlwerbespots haben keine andere Qualität als die sonstigen Informationen, die man erhält.
Auch im ORB herrscht Einmütigkeit darüber, dass die meist dümmlichen Spots in Zukunft nicht mehr gesendet werden sollten. Vor einigen Monaten startete der Rundfunkrat des Senders eine Initiative, die den Verzicht auf Wahlwerbung im neuen ORB-Gesetz festzurren sollte. Doch die Landesregierung stellte sich bislang in dieser Frage quer. Jürgen Linde, Chef der Potsdamer Staatskanzlei, zu den Gründen, warum die Landesregierung weiterhin an den Spots festhält.
Ich persönlich bin außerordentlich zurückhaltend, weil ich immer in meinem bisherigen politischen Leben erfahren habe, dass man politisch Andersdenkende, auch wenn diese einen ziemlichen Blödsinn verzapfen oder sogar noch schlimmer auch unerträgliche Formen ihrer politischen Meinungsäußerung wählen, dass man sie politisch bekämpfen muss. Abgesehen davon muss man ja auch immer sehen, dass die Begrenzung von Verbreitungsmöglichkeiten immer auch politische Minderheiten trifft. Und in der Demokratie geht es ja gerade auch um Minderheiten, um neue politische Richtungen, die die Chance haben müssen, sich selbst eben auch darstellen zu können. Und da haben gerade neue Ideen oder Minderheitenideen eine viel geringere Chance.
Asoziale an die Macht, APPD, anarchistische Bogo-Partei Deutschlands.
Die Klein- und Kleinstparteien ins Rampenlicht zu rücken, kann allerdings nicht alleiniger Sinn und Zweck sein, sagt der Politikwissenschaftler Frank Brettschneider. Im Potsdamer Landtag war in dieser Woche noch kein klares Meinungsbild zu erkennen. Und zwar hat der SPD-Fraktionschef Wolfgang Birtler erklärt, er könne sich einen Verzicht vorstellen, da rechtsextreme Gruppierungen dadurch eine, Zitat, unangemessene Publizität erhielten. Dennoch wollen sich die Landtagsabgeordneten in den nächsten Wochen in einer Anhörung in aller Ruhe ein Bild machen. Jürgen Linde.
Die politischen Parteien, und ich bin sehr dafür, dass das so geschieht, haben auch nicht gesagt, sie wollen es so oder so regeln, sondern wir wollen im Ausschuss sehr gründlich beraten und dort auch Expertenmeinungen dazu anhören. Es wird zu einer breiten Meinungsbildung führen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo aktuelle schlimme Beispiele nun auch zur Meinungsbildung beitragen, ist es sehr gut, wenn wir in einer Anhörung dafür die Bühne bieten, hier auch in einer demokratischen und rechtlich verantwortlichen Weise dieses Thema zu regeln.
Die Politik und die Fernsehanstalten, das war Michael Mayer. Wir bleiben beim Thema logischerweise. Wahlwerbung ist unglaubwürdig. Gleich dazu mehr.
You're dead. Der Radio 1 Radio Day rettet die Wahlen.
Viel Aufregung um Wahlwerbung, vielleicht völlig zu Unrecht, wie wir vorhin hörten von Dr. Reinhard May von der Humboldt-Universität. Plakatwerbung hält er für wirkungslos, das belegen zumindest seine Studien. Ja, wie sieht es nun aus mit den Wahlwerbespots im Fernsehen und vielleicht auch im Kino? Dazu jetzt am Telefon Stefan Rutzers. Er ist von der W&V, einer Fachzeitschrift für Werbung und Marketing. Herr Rutzers, was haben Sie denn rausbekommen?
Es liegt gerade eine aktuelle repräsentative Umfrage vor zum Thema Wahlwerbung in den Medien und die belegt eben genau das, dass TV-Spots zu 47,5% unglaubwürdig sind und dass eigentlich nicht mal ein Viertel der Bevölkerung überhaupt davon ausgeht, dass TV-Spots Einfluss auf das Wahlverhalten haben.
Das ist ja für die Branche dann ein ziemlich herber Rückschlag.
Das ist richtig, weil es geht ja um eine Menge Geld. Also in die Wahlwerbung wird in diesem Jahr, speziell in der Bundestagswahl, fast 200 Millionen investiert. Ein Großteil davon geht in die sehr teure TV-Werbung auf den privaten Sendern. Und das heißt eigentlich, da wird Geld verpulvert.
Das wäre ja alles nicht so tragisch, wenn das nicht zum Schluss der sogenannte Steuerzahler alles zu blechen hätte. Woran liegt das? Gibt es da auch Erkenntnisse, warum Wahlwerbung zumindest nicht so wirkungsvoll ist, wie man sich's erhofft?
Es ist sicherlich immer noch ein Unterschied zwischen Wahlwerbung und Produktwerbung, aber mit Ausnahme der SPD machen die Parteien doch immer noch einen Fehler in der Konzeption dieser Spots. Die SPD hat es geschafft, eine Image-Kampagne, um das mal so zu sagen, zu konzipieren, die ähnlich ist wie die eines Energiekonzerns wie RWE oder eines Unternehmens wie Hoechst. Und bei den anderen Parteien ist das nicht zu sehen. Es sieht fast so aus, als wenn die sich mit den Werkzeugen des modernen Marketings nicht beschäftigen.
Wie reagieren denn nun die Parteien? Das haben Sie ja auch reflektiert.
Ja, das Verhalten ist natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt Parteien wie CDU, SPD, die massiv auf TV-Spots setzen. Es gibt andere wie die FDP, die aus Geldnöten sicherlich ausschließlich über die Öffentlich-Rechtlichen wirbt, was natürlich bei so einer Partei wie der FDP schon etwas absurd ist, weil sie ja versucht, junge Wähler anzusprechen, aber doch eher über die sehr seriösen, konservativen Öffentlich-Rechtlichen gehen muss. Insofern ist es immer ein Instrument, TV-Werbung. Es scheint so zu sein, dass eben die Parteien gegenseitig sich zeigen wollen, wir sind präsent, wir wollen dadurch unsere Mitglieder stärken. Die Werber in den Agenturen selbst sind sehr skeptisch, was die Wirkung der Spots angeht, die sie ja selber konzipieren.
Haben Sie denn gegenüber dem Vorjahr vielleicht festgestellt, dass sich die Qualität der Werbung verändert hat, so als Werbefachmann?
Also wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel was die CDU konzipiert, stellt man schon fest, dass es eigentlich eine Fortsetzung der Kampagne von 94 ist. Die SPD hat sicherlich grundlegend was verändert. Das, was dort präsentiert wird durch die Bank, ist sehr austauschbar, sehr beliebig. Es wird mit bestimmten Bildern gearbeitet. Da taucht die Börse auf, Computer, Familie, Flugzeuge, einfach um gewisse Innovationskraft zu demonstrieren. Ob das so funktioniert und so wirklich beim Betrachter dann auch ankommt, wage ich mal zu bezweifeln.
Wie ist die FDP? Wie verkauft die sich?
Die FDP verkauft sich oder versucht sich zu verkaufen als sehr moderne Partei. Es ist also das ganze Konzept des Spots basiert im Grunde auf einem Besuch im Internet und es wirkt aber sehr bemüht. Also es sind Bilder, die könnte man genauso dann auch bei einem Versicherer in einem TV-Spot vermuten. Die Grünen sind da schon etwas mutiger. Es gibt ja einen Spot, der zu sehen ist, in dem ein anonymer Jogger durch einen Wald läuft. Also da wird durch eine ganz amüsante Personalisierung versucht, den Betrachter anzusprechen. Das kann gelingen. Ganz bemerkenswert, zumindest aus formal ästhetischen Gesichtspunkten, ist sicherlich der Spot der PDS. Und also der Spot der PDS scheint also in dem ganzen Bundestagswahlkampf meiner Ansicht nach eine Ausnahmeerscheinung zu sein. Es ist ein Spot, der ein angenehmer Kontrast zu dem ist, was sonst bislang zu sehen war.
Über den Wahlwerbespot der PDS werden wir gleich noch mit einem Musikjournalisten reden. An Sie, Herr Rutzers, abschließend die Frage noch zu den ganz kleinen Parteien. Bisher sahen die Wahlwerbespots doch immer so aus wie aus dem offenen Kanal herausgeschnitten. Hat sich da Ihrer Meinung nach etwas qualitativ verändert?
Ich denke nicht, weil es ist ja auch eine Frage des Geldes. Werbespots zu produzieren kostet viel Geld und das ist dann doch eher Sache der größeren Parteien. Ich im Vergleich zu dem, was vor 4 Jahren zu sehen war, hat sich da nicht viel getan. Liegt möglicherweise auch daran, dass die Parteien sich nicht sonderlich viel mit Marketing und mit den Mechanismen des Marketings beschäftigen.
Aber wir müssen ja die These konstatieren, egal ob man nun viel Geld in die Werbung steckt oder wenig, der Effekt ist derselbe, nämlich die Hälfte ungefähr fühlt sich durch Wahlwerbespots nicht angesprochen. Das war Stefan Ruzas von der Marketingzeitschrift W&V. Schönen Dank nach München.
Dankeschön. Radio 1. Nur für Erwachsene.